Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Liebe Gäste, schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain und die Queen.
Guten Morgen, Klaus.
Guten Morgen, Mascha.
Hi. Are you ready for takeoff? Episode 8.
Ja, auf jeden Fall. Fully ready for takeoff. Ganz genau.
Sehr cool. Ich habe mich auf diese Folge auch nochmal richtig gefreut, weil das Thema ist etwas, was mich total interessiert und auch, was mich ja auch so vielleicht so ein Drittel meines Lebens begleitet hat oder vielleicht sogar die Hälfte meines Lebens, nämlich how to become a flight attendant. Also wie werde ich Flugbegleiter oder auch wie werde ich Pilot? Wie komme ich zur Fliegerei? Und du weißt ja, dass ich ganz lange Flugbegleiter eingestellt habe bei unterschiedlichen Airlines auch. Und ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema daher für mich und freue ich mich, dass wir das heute besprechen können.
Auf jeden Fall. Ich freue mich auch sehr darauf. Ja. Und ich glaube, dass die meisten, die zuhören, sich auch darauf freuen oder schon sehr gespannt sind, ja, was sie denn da für Dinge erfahren können.
Vor allem, weil wir ja nächstes Jahr wieder einstellen oder viele Airlines stellen ja jetzt auch wieder ein und es geht ja wieder bergauf, nachdem es jetzt 3 Jahre irgendwie gar nichts los war und viele auch teilweise ihre Stellen verloren haben, freuen sich ja die ganzen Fliegeraffinen, dass es wieder losgeht und sie sich wieder bewerben, genau, können und ihre, sozusagen, wie man das bei uns sagt, ihre Wings wieder zurückbekommen. Ne?
Genau, oder ihre Wings zum ersten Mal bekommen. Also ja. Das auf jeden Fall, genau.
Ja, und ich freue mich vor allem, weil das ja auch nochmal zeigt, dass es jetzt sich wieder positiv nach vorne verändert. Also das gibt mir unfassbar viel Mut für nächstes Jahr.
Ist aber so ein grundsätzliches Ding im Leben, man sollte nie den Mut verlieren, weil das Leben bietet immer wieder diese Auf und Abs. In der Fliegerei ist es auf jeden Fall erkennbar, dass es immer wieder so Höhen und Tiefen gibt und das gehört aber irgendwie zum Leben auch dazu und es geht nie immer nur bergab. Es wird irgendwann auch wieder bergauf gehen und jetzt geht's bergauf und das ist ja schön und da nutzen vielleicht der ein oder andere die Gelegenheit, von dem jetzigen Beruf in den anderen Beruf zu wechseln oder jetzt endlich seinen Traum oder ihren Traum umzusetzen.
Ja, also ich habe tatsächlich mich ja auch bei ganz vielen Airlines schon beworben. Ich glaube, meine allererste Airline war, jetzt nicht lachen, aber Saudi Arabian. Irgendwie wollte ich schon immer irgendwie was Exotisches.
Ja.
Heute bin ich froh, dass es nicht geklappt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr ungewöhnlich, dass ich als in Deutschland Lebende mich eher für andere Airlines interessiert habe, als für meinen jetzigen Arbeitgeber. Das war früher einfach, ich wollte irgendwie raus in die weite Welt und andere Kulturen und auch bei einer anderen Kultur oder bei einer anderen Airline arbeiten.
Ja.
Und das hat dann nicht geklappt. Dann weiß ich noch, dass ich mich bei Oman Air beworben habe. Da habe ich nie was zurückbekommen, also auch nie was gehört. Und das Ganze ging ja schriftlich. Ne? Also habe ich mich immer, damals gab es diese Online-Bewerbung nicht.
Richtig.
Und dann habe ich mich bei Emirates beworben. Und das hat dann tatsächlich geklappt. Aber ich habe den Lehrgang nie, bin ich angetreten. Und und dann.
Ja, das hast du erzählt, dass du da gemerkt hast, dass das irgendwie nicht das Richtige für dich ist.
Genau, ganz genau.
Und alleine, bevor du jetzt weiterredest, finde ich das schon total interessant. Das macht vielleicht auch ganz vielen Menschen Mut, weil, guck mal, du hast jetzt dich bei 3 Airlines beworben. Bei einer hast du eine Absage bekommen, bei einer hast du überhaupt nichts gehört und bei der dritten, da bist du hingegangen, hast aber festgestellt, nee, das passt nicht wirklich.
Genau.
Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass man erstens sich nicht entmutigen lassen sollte, wenn Sachen nicht klappen. Das ist, macht überhaupt nichts, dann geht irgendwo anders eine Tür auf. Oder wenn jemand anders sich überhaupt nicht meldet, naja, dann kann es 1000 Gründe dafür geben. Auch nichts, macht auch nichts, einfach weitergehen. Und das Dritte, wenn du irgendwo merkst, dass das nicht so richtig passt, dann musst du das auch nicht machen, sondern es muss für dich und für den anderen beides passend sein. Also ich finde das ganz toll, diese 3 Erfahrungen allein schon,
die du beschreibst, finde ich schon super. Es ist auch so wichtig, dass die Arbeit, die man macht, nicht nur einem Spaß macht, sondern auch zu einem passt. Also, dass man dass man auch sich kulturell irgendwo anpasst, also auch zu der Airline passt, ne? Und ich habe dann mich für die japanische Airline entschieden, bin dann, wie ganz viele wissen, auch zu Japan Airlines und dann auch zu ANA. Und meine allererste Erfahrung als Rekruterin habe ich bei ANA gemacht. Da ging es darum, dass wir deutschsprachige Flugbegleiter suchten und da auch Assessments in Frankfurt stattgefunden haben. Und als deutschsprachige oder einer der wenigen Deutschsprachigen bin ich dann auch dabei gewesen. Und es waren so meine allerersten Erfahrungen und es war super interessant. Mhm. Zumal jetzt im Nachgang, wenn ich so vergleiche, wie es denn jetzt auch bei ANA war oder bei meiner englischen Airline, wo ich dann auch war und jetzt auch bei meinem jetzigen Arbeitgeber, wie unterschiedlich so ein Bewerbertag ablaufen kann für denselben Job, aber eben andere Airlines, ne? Und andere Erwartungen, andere Kultur der jeweiligen Airlines und wie unterschiedlich dieser Vorgang auch stattfindet.
Ja.
Und das hat mich mein ganzes Leben, also ich glaube, so in total habe ich von 2001 bis Ende 2018 Recruiting gemacht und das hat mich sehr, sehr geprägt und hat mich sehr viel gelehrt. Und ich finde es absolut wichtig, also zu dem Thema, dass man wirklich hinter dem Job steht und auch genau weiß, worauf man sich bewirbt. Das ist eigentlich so das A und O.
Richtig. Ja, das ist also, manchmal bewerben sich Menschen für etwas, weil sie vielleicht eine bestimmte Vorstellung von einem Beruf haben und stellen dann vielleicht fest, oh, das ist vielleicht doch ganz anders, weil sie sich gar nicht so genaue Gedanken gemacht haben. Also das sollte man schon genau spüren. Und auch das Unternehmen, dass das so zu einem passt oder die Kultur, genau was du sagst. Und das hast du ja gerade in dem Beispiel schon schön dargestellt.
Ja, ich hatte jetzt letztens tatsächlich eine Situation, die hat mich sehr geärgert, weil mich kontaktierte eine Kollegin und sagte, eine Freundin von mir hat sich beworben bei euch und oder bei uns. Also und kannst du sie mal ein bisschen diesbezüglich kannst du ihr die Fragen beantworten? Sie ist ein bisschen unsicher. Dann habe ich gesagt, es kann aber gar nicht sein, dass sie sich bei uns bewirbt, weil wir stellen noch gar nicht ein. Ich wüsste davon. Mhm. Aber wir haben noch gar keine Ausschreibung online. Nein, doch, sie hätte sich bei uns angeblich beworben. Denke ich, na gut, will ich mal mir das angucken. Also bin ich selber auf die Seite gegangen und siehe, da war überhaupt keine Ausschreibung offen. Dachte, das ist jetzt sehr, sehr komisch, weil ich wüsste es dann tatsächlich auch. Aber gut, dann habe ich Kontakt zu dieser jungen Dame aufgenommen und es hat sich dann herausgestellt, dass sie sich bei der Stadtlinie in München beworben hatte und eigentlich aber die große, weite Welt sehen wollte und sich überhaupt keine Gedanken gemacht hatte, was ist denn eigentlich diese Airline, was sind die Ziele, wohin fliegt die, welche Flugzeugmuster, wie sieht mein Alltag aus? Und ich habe mich wirklich, wirklich geärgert über sie, weil ich dachte, du tust dir selber keinen Gefallen und du tust der Airline keinen Gefallen, wenn du überhaupt nicht weißt, oder dich überhaupt nicht informiert hast, was diese Airline eigentlich anfliegt, welche Ziele und ob das zu deinen Vorstellungen passt. Zudem kam hinzu, dass ich im Gespräch herausgefunden habe, dass überhaupt keiner wirklich sich gar nicht mit dem Berufsbild auseinandergesetzt hatte, sondern nur eines im Kopf hatte: Ich will die Welt entdecken. Aber darum geht es ja nicht nur in diesem Job. In diesem Job geht es in erster Linie um ganz, ganz, ganz andere Dinge. Und die Welt kennenlernen, das ist dann noch so ein, ich sag mal, das kommt dazu, das kommt mit dem Job, aber es ist nicht deine Hauptaufgabe. Ne? Und ich habe mich ein Stück weit geärgert, aber ich habe dann auch wieder festgestellt, dass es wirklich ganz viele solcher junge Menschen gibt, die irgendwie das Ganze nur sehr oberflächlich mit der rosa-roten Brille sehen und gar nicht sich darüber Gedanken machen, was ist denn mein eigentlicher Job als Flugbegleiter und was sind die Herausforderungen? Was heißt denn in Schicht arbeiten oder was heißt denn an Weihnachten unterwegs zu sein und nicht bei der Familie zu sein? Was heißt denn auf Bereitschaft zu arbeiten, jeden Monat auf Bereitschaft zu sein? Und all diese Dinge, das bringt ja der Job auch mit sich. Ne? Und 17 Stunden Flug, ne? Also wenn ich jetzt so an die Emirates denke, die dann von Dubai oder sonst wohin fliegen und 17 Stunden im Flieger sind, das musst du dir mal überlegen. Oder wir selbst, ne? Mittlerweile, wenn wir nach Japan fliegen, sind es auch manchmal 16 Stunden. Also das muss man halt einfach das muss man sich mal vor Augen halten. Kann ich denn in so einem kleinen, engen Raum 17 Stunden mit so vielen Menschen mich aufhalten und arbeiten, funktionieren, freundlich sein, auf Notfälle vorbereitet sein, etc. pp. Ne?
Exakt, ja. Du beschreibst es ja. Du beschreibst ja schon den Teil oder einen Teil. Ich sage immer gerne im Briefing, dass wir an Bord dafür zuständig sind, dass alle Menschen überleben. Ja. Das ist mal das Wichtigste. Ganz das ist der Haupt- oder der wichtigste Grund, warum Piloten und Flugbegleiter an Bord sind. Und das ist natürlich eine äußerst unwahrscheinliche Situation, dass die eintritt oder selten, aber man nehme alle diese Situationen, die eingetreten sind und sieht dann eben die Unterschiede, wenn Flugbegleiter eben sehr gut trainiert sind. Und das rettet eben mal definitiv Menschenleben und zwar von jetzt auf gleich in allen möglichen Situationen, auf die man sich nicht wirklich vorbereiten kann im Detail. Und das ist mal so der erste Teil. Dann kommen die anderen Dinge noch hinzu, dass man eben mit sehr vielen Menschen als Flugbegleiter auf sehr engem Raum für eine durchaus lange Zeit zusammen ist und dort eben auch wieder die Sicherheit im Vordergrund steht, aber natürlich man auch ein Gastgeber ist und den Menschen einen möglichst perfekten oder möglichst angenehmen Flug bereiten sollte. Das ist alles eine ziemlich große Herausforderung.
Das ist es, absolut. Und ich finde auch, man muss sich wirklich, man muss ehrlich zu sich selbst sein. Man muss ehrlich sein und sich fragen, kann ich das, will ich das? Und sich nicht einreden, ja, aber dann bin ich ja 2 Tage in L.A. Nein, also wenn man den Job mit dem Job an sich nicht glücklich ist und sich nicht damit identifizieren kann, dann sind die 2 Tage in L.A. auch nicht mehr schön, weil man sich ja gar nicht mehr auf den Job freut. Und das ist für einen selbst dann nicht gut und auch für das Unternehmen nicht gut. Also man muss wirklich die Leidenschaft dafür mitbringen und den Job mit all seinen guten und schlechten Seiten auch wirklich gerne ausüben. Und das ist jetzt nicht nur für den Job als Flugbegleiter, sondern generell für alle Jobs gedacht. Ich kenne so viele Menschen, die seit Jahren auf dem falschen Posten sitzen und eigentlich ihren Job überhaupt nicht mögen. Aber sie da auch irgendwie nicht wegkommen, weil sie sich nicht trauen oder denken, oh nein, ich kriege nichts Besseres oder wie auch immer. Mhm. Und wie unglücklich sie in ihrem Job sind. Und das ist für sie selbst total schlecht, also auch ungesund, aber auch für das Unternehmen, weil sie nicht so produktiv sein können, wie wenn sie den Job mit Leidenschaft ausüben.
Das ist vollkommen richtig. Also das trifft ja auf Piloten auch zu. Ich kenne Menschen, die mich gefragt haben, sie würden auch vor 25 Jahren, sie würden auch gerne Pilot werden und wir können uns ja mal unterhalten. Dann habe ich mich unterhalten und dann nichts wieder gehört. Und Jahre später habe ich dann gefragt, ob sie das denn versucht haben. Nee, sie hätten das gar nicht versucht, sich zu bewerben. Ich so, warum denn nicht? Nee, wahrscheinlich wären sie sowieso nicht genommen worden. Und im weiteren Gespräch stellt sich halt heraus, dass sie sich nicht so richtig zugetraut haben und dass sie Angst davor hatten, dass sie abgelehnt werden. Und habe ich gesagt, ich verstehe das nicht. Ja, und dieser Mensch macht dann jahrelang einen anderen Job und eigentlich wäre er gerne Pilot geworden oder hätte das als Traum gehabt und macht es nicht aus Angst davor, da abgelehnt zu werden, nur damit er da diese Erfahrung nicht macht. Und das, was du ja gerade beschrieben hast, gerade in deinen ersten Sätzen war die erste allein, da bist du quasi abgelehnt worden, die zweite hat sich gar nicht gemeldet. Das heißt, das gehört auch zum Leben dazu, dass man auch mal abgelehnt wird und sagt, nee, pass mal auf, das reicht jetzt hier nicht. Das ist doch überhaupt nicht schlimm, das ist doch einfach ein Teil der normalen Entwicklung. Und nur aus diesen Dingen kann man doch wirklich, wirklich mehr lernen. Und die bringen einen vielleicht auch noch mehr weiter, weil man sich dann neue Gedanken macht. Also ich kann das nicht so wirklich nachvollziehen.
Ich muss dazu sagen, damals habe ich wirklich, ich war sehr, sehr jung, ich war 18 und ich habe meinen ganzen Mut zusammengerissen. Und ich muss dazu sagen, auch körperlich, damals hat man extrem drauf geachtet. Ich war nicht die Schlankeste. Ne? Ich habe über 70 Kilo gehabt und bei meiner Größe war das extrem viel. Ich war übergewichtig und ich wusste eigentlich, ich hatte irgendwie nicht so ein Vertrauen in mir selbst, dass ich sage, oh Mann, die nehmen doch nur so 90, 60, 90 Models mit 1,70 Meter Größe. Damals war es tatsächlich auch so, dass man ein gewisses Aussehen mitbringen sollte. Heute ist es Gott sei Dank so, dass man einfach fit sein muss und sich auch, dass alles angemessen sein sollte und man sich auch wirklich also fit fühlt, um den Job auszuüben. Finde ich absolut wirklich in Ordnung, dass man da jetzt nicht mehr irgendwie 1,70 Meter sein muss und irgendwelche Modelmaße mitbringt, sondern es geht ja auch bei dem Job nicht nur um schön auszusehen, sondern man muss einfach ganz, ganz viele, viele andere Eigenschaften mitbringen. Und eines dieser Eigenschaften ist absolute Flexibilität im Kopf. Also man muss wirklich im Kopf flexibel sein und in der Lage sein, damit zurechtzukommen, dass man zwar für, Chicago gepackt hat, aber dann doch vielleicht irgendwo in Afrika landet. Ja, gerade jetzt, Winterobst. Also Flüge werden gecancelt, verschoben, wie auch immer. Es kann sehr gut sein, dass man statt L.A., was man mit einer Freundin requestet hat, plötzlich auf einer Kurzstreckentour landet. Man muss sich damit absolut auseinandersetzen, dass das passieren kann. Und Flexibilität ist das A und O für diesen Job. Wenn jemand unflexibel ist, der sich immer nur auf das Geplante irgendwie einlassen kann, dann ist dieser Job absolut nichts für diesen Menschen.
Das ist schlecht. Es ist aber ganz witzig, als ich irgendwie war ich 17 oder so und kurz vor dem Abitur habe ich überlegt, was möchte ich eigentlich mal so als Beruf machen? Mhm. Und klar, als Kind habe ich mir gedacht, entweder Fußballprofi beim HSV oder Pilot. Aber das wirkte ja auch relativ weit weg, wie gesagt, für ein Kind, das aus dem Dorf kommt, in Norddeutschland mit 200 Einwohnern, denkst du, dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt machen wir es mal anders. Ich beschreibe einfach mal, was mein Beruf eigentlich, wie soll der eigentlich sein? Also ich gehe weg von der Situation, was möchte ich als Beruf machen, sondern ich beschreibe einfach mal so möglichst genau, wie möchte ich arbeiten. So habe ich gesagt, okay, ich möchte als erstes nicht studieren, weil ich gedacht habe, ich möchte nicht jetzt noch jahrelang irgendwie von anderen Leuten abhängig sein oder extrem viel nebenher arbeiten, damit ich, also das erschien mir als, das wollte ich nicht. Ich wollte gerne mit Händen und Füßen arbeiten, also auch meine motorischen Fähigkeiten nutzen. Ich wollte gerne die Welt kennenlernen. Ich wollte gerne auf jeden Fall keine geregelten Arbeitszeiten haben. Also dieses from 9 to 5 wollte ich auf gar keinen Fall. Mhm. Und so waren so ein paar Gründe mehr. Und habe ich am Ende gedacht, und ich habe witzigerweise nicht sofort darauf geschlossen, dass es ein Pilot, dass der Pilot genau das umschreibt. Ich habe aber diesen Zettel genommen, habe mir das angeschaut und habe das so einfach wahrgenommen und habe den unter meine Schreibtischunterlage gelegt. Und tatsächlich Jahre später, als ich Pilot wurde oder war, habe ich den wiedergefunden. Und es war genau so darauf verzeichnet, dass das wirklich genau das ist, was ich wollte. Das fand ich faszinierend. Und diesen Ratschlag kann ich auch immer nur anderen Menschen geben, dass ich sage, schreibt doch mal auf, was für euch bei dem Beruf wichtig ist.
Absolut.
Und also unabhängig davon, dass ihr irgendeine Vorstellung habt, ne, das ist ja toll, die Welt, was du gerade von der Frau beschrieben hast, die Welt kennenzulernen. Schreib doch mal auf, was für dich wichtig ist. Und dann musst du gucken, ist das kompatibel mit dem Beruf, was du gerade sagst. Flexibilität, das ist das A und O. Ne? Mhm. Wenn du das nicht als Flugbegleiter auf der Kurzstrecke, du hast zum Beispiel, sollst fliegen, weißt du, von Prag nach Frankfurt und dann sollst du noch einmal Frankfurt, Barcelona und wieder zurück nach Frankfurt fliegen. So als letzter Tag von so einer 5-Tages-Tour. Und jetzt kommst du verspätet in Frankfurt an und du sollst jetzt nicht nach Barcelona fliegen, sondern einmal nach Mailand und wieder zurück. und du weißt aber nicht, dass der Flug nach Mailand bereits 2,5 Stunden verspätet ist aufgrund anderer Sachen. Das
ganz
heißt,
genau.
Du kommst dann an Bord und diese Leute sind alle total genervt, weil es schon verspätet ist. So, und du bist auch genervt, weil du was anderes fliegst und weniger Flugstunden, was auch immer. Aber das darfst du halt nicht darauf projizieren, beziehungsweise diese Menschen musst du wieder eben so in dieser Situation annehmen, weil die sehen ja nur diesen Flug und die können ja auch nichts dafür, dass der Flug verspätet ist. Und das ist halt mit dieser Flexibilität gemeint und auch mit der Einstellung auf immer eine neue Situation.
Ja, das ist so. Also man muss wirklich sich nochmal immer wieder klar machen, was ist mein eigentlicher Job hier?
Genau.
Ja? Es ist ja nicht nur irgendwie Sonnenziele und irgendwo auf der Liege liegen am Strand. Gut, ich meine, bei einer Punta Cana Airlines ist das vielleicht realistisch. Nein, aber auch die haben ja auch Kurzstreckentouren. Aber es ist ja so, es kann auch immer mal anders kommen in der Fliegerei. Ne? Auch eben,
richtig.
Sie stellen ein und plötzlich merken sie, nee, es geht nicht. Und dann werden Leute entlassen. Also so ist diese Veränderung ist in der Airline-Branche so extrem. Ich kenne irgendwie keinen anderen Bereich, was so sich extrem verändern kann. Ja? Also ich weiß noch, 11. September, meine Güte, da war ich bei der ANA und da sind wir mit 10 Passagieren mit dem Jumbo geflogen.
Wahnsinn.
Ja, und heute kriegst du keinen Platz, weil alle Maschinen voll sind. Also so schnell sich auch die Situationen ändern, aber oder auch eben solche Dinge, die Airline-Branche angreifen, ne? Das ist halt nun mal so oder eben auch wie jetzt Corona. Das kann sich wirklich sehr, sehr schnell ändern. Aber nochmal darauf zurückzukommen, auf das, was du auch vorhin gesagt hast, man darf sich selbst niemals unterschätzen. Man sollte sich immer trauen, seiner Leidenschaft nachzugehen. Und egal wie man, in meinem Fall ja auch damals, egal wie ich aussah, ich habe gesagt, ich will den Job, ich will es unbedingt und ich bewerbe mich auch. Und ich bin dann auch mit meinen, ich weiß nicht, 73 Kilo bei Emirates angetanzt. Und die haben natürlich geguckt und haben mich auch natürlich gefragt, sagen Sie, würden Sie was an sich verändern, an Ihrem Körper? Und so habe ich gesagt, ja, ich bin dabei. Ne? So, und das sind halt alles Erfahrungen, die ich jetzt gerne hier in diesem Podcast auch nochmal mitgeben möchte. Jedem Einzelnen da draußen, glaubt an euch selbst. Und wenn es euer Traumjob ist, dann macht es. Ja, traut euch, diesen Schritt zu gehen. Und wenn es einmal nicht klappt, auch zweimal nicht klappt. Ich kenne so viele, die sagen, es hat bei mir erst nach dem 4. Mal geklappt. Dann hat es einfach einen bestimmten Grund. Dann müsst ihr euch einfach noch bis dahin weiterentwickeln. Aber ihr seid auf dem besten Wege. Macht den Schritt.
Ich guck mal, meine eigene Ausbildung als Pilot. Ich habe damals in den 90er Jahren nach der Golfkrise angefangen. Das war auch eine Zeit, da hat niemand Piloten gesucht. Es waren viel zu viele Piloten da.
Ja.
Aber ich habe dann bei dieser Flugschule den Einstellungstest bestanden und habe diese Ausbildung gemacht, weil das mein absoluter Traum war.
Ja.
Und ich grundsätzlich auch die Fähigkeiten hatte. Dann war ich fertig mit der Ausbildung und wollte eben bei einer großen deutschen Airline anfangen. Und dann hieß es, ja, aber der Einstellungstest damals für diese Flugschule, der war nicht komplett. Und um hier anzufangen, müsste ich den nochmal ganz machen, also komplett machen. Und das kann man jetzt auch als Niederlage sehen, beziehungsweise als vorwurfsvoll betrachten. Und es haben auch nicht alle das geschafft, aber ich habe es eben nochmal geschafft. Aber es zeigt eben, dass es immer wieder so Situationen geben kann, die einen eventuell zurückwerfen. Und natürlich war das anstrengend, wenn man gerade damals 140.000 D-Mark bezahlt hat für diese Ausbildung.
Wahnsinn,
weil man das gerne machen wollte. Aber, und dann eben diesen Test nochmal machen musste. Nur, es zeigt eben, dass diese Dinge zum Leben dazugehören, dass man eventuell auch mal den etwas nicht geraden Weg oder einen holprigen Weg nimmt. Und in der Regel wächst man dadurch. Und sich auf diese eigenen Stärken zu besinnen, ist, was du gerade sagtest, eben genauso wichtig, dass vielen Menschen auch überhaupt nicht klar ist, was sie eigentlich alles leisten können oder wo ihre Grenzen liegen. Also das finde ich, da hätte ich gleich noch eine kleine Geschichte, wenn du Zeit oder Lust.
Natürlich habe ich Lust. Auf deine Geschichten habe ich immer Lust, Klaus. Her damit.
Und zwar hatte ich mich mal beworben bei der Sendung Schlag den Raab vor ungefähr 100 Jahren. Also,
echt?
Irgendwann so 15 Jahre ist es her.
Also kann man das noch sehen?
Ja,
echt?
Ja, Schau mal, dass ich den Link noch finde und dann mache ich das. Und zwar, das lief ja so, in dieser Sendung wurden 5 Kandidaten vorgestellt und dann die Zuschauer mussten den einen wählen. Ja? Mhm. Vorweggenommen, ich war einer dieser 5 Kandidaten, habe es tatsächlich geschafft. Ich bin aber leider nicht gewählt worden von den Zuschauern. Es wäre heute vielleicht anders. Aber das war auch damals so, dass man durfte das nicht publik machen und so weiter. Das wäre denn sonst. Die haben 7 Leute ausgesucht für diese Sendung und haben eine halbe Stunde vor der Sendung entschieden, welche 5 Leute da präsentiert werden. Und die anderen beiden, die sind halt nirgendwo aufgetreten. Mhm. Und man hat für jeden einen Film gedreht, der 3-4 Minuten dauerte, wo man gesagt hat, warum man ihn schlägt. Was ich aber eigentlich erzählen will, ist dieser Bewerbungsprozess. Und das geht jetzt wieder in diese Richtung. Es haben sich für diese Sendung damals ungefähr 70.000 Leute beworben. Und das war durchaus auch ernst gemeint, weil du musstest für jede Bewerbung online, ging das damals schon, 1 Euro zahlen. Also ne, das war auf jeden Fall schon mal keine Spaßbewerbung, schätze ich. Und ich war dann unter den 300, die sie dann zu so einem Casting eingeladen haben. Mhm. Ich hatte keine Ahnung, was da auf mich zukommt, weil sie wenig geschrieben haben. Dann sah das so aus, dass wir uns da in Köln in so einer Sporthalle getroffen haben. Mhm. Ich war in so einer Gruppe von 70 Leuten. Und dann war der erste Teil war so in 3 Parts aufgeteilt. Es war einmal eine Art Zirkeltraining. Also man musste so viel Liegestützen wie möglich in einer Minute machen oder so viele Sit-Ups wie möglich innerhalb von einer Minute oder durch die Halle sprinten und all so Zeug. Mhm. Und dann war die nächste Runde, du musstest 40 Fragen zur Allgemeinbildung beantworten. Und ein Beispiel bei diesen Liegestützen, da war jemand dabei, der hat dann in einer Minute 85 Liegestützen gemacht oder 90, ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Und bei dieser Fragerunde von den 40 konnte er aber nur 10 richtig beantworten. Das heißt, da war er dann raus. Also wie auch in vielen anderen Berufen ist es nicht wichtig, in einer Sache richtig, richtig gut zu sein, ganz sondern man sollte seine Stärken auf verschiedene Sachen verteilen. Und man kann viel mehr, als man glaubt, aber sich nicht nur auf irgendeine spezielle Sache konzentrieren. Mhm. Und das Dritte war dann, du musstest dich in so einer Turnhalle dann vor diese 70 Leute stellen und aufstehen, alle saßen und sagen, warum du Stefan Raab schlägst. Okay. Mhm. So, das lief dann so ganz gut. Ich war dann da weitergekommen. Und als nächstes musste man dann gegen einen weiteren Kandidaten im Prinzip Schlag den Raab in der Turnhalle spielen. Kann man nochmal selber machen. Hat dann gegeneinander 4 Gewinn gespielt oder Basketballkörbe geworfen oder Musikstücke an so einem Kassettenrekorder damals noch geraten oder ein bisschen Kopfrechnen gemacht oder eben so ein Torwandschießen, also sowas, so Zeug. Mhm. Und diese Spiele waren ja so aufgebaut, du hast so 15 Spiele gemacht, dass mit jedem Spiel stieg die Zahl der Punkte, die du machen konntest. Mhm. Und ich hatte von den ersten 10 Spielen hatte ich 10 gewonnen. Ich hatte alle gewonnen.
Wahnsinn.
War aber trotzdem noch nicht weiter, weil diese Zählweise bedeutete, dass er mit dem, wenn er die letzten 5 gewonnen hätte, mich immer noch geschlagen hätte. Jetzt kam das Spiel Nummer 11. Und das war quasi Bierkrugstemmen. Also bedeutet, dass du eine Hantel, 1 Kilo Hantel mit ausgestrecktem Arm vom Körper weghalten solltest. So, wer das länger schafft, gewinnt dieses Spiel. Ja, muss man jetzt nicht so viel drüber nachdenken. Aber das war das Schlüsselspiel in diesem ganzen Ding, weil jeder kann ja mal so sich selber fragen, wie lange würde man das so durchhalten? Boah, vielleicht eine Minute oder 1,5 oder 2. Kann ja immer jeder so sich fragen. Und so habe ich es auch gedacht. Ich habe mir dann aber, bevor das Spiel anfing, gesagt, okay, jetzt werde ich nicht aufgeben. Ich werde, egal was passiert, diesen Arm nicht senken. Egal was passiert. Also, und wenn mir der Arm danach in Fransen runterhängt, ich gebe hier nicht auf. Ist mir völlig egal. Und mein Gegenspieler war also noch deutlich größer und kräftiger als ich. Spielte Bundesliga oder zweite Bundesliga Handball und so. Also wirklich sehr kräftig. So. Und wir standen da. Und ich habe das 7 Minuten 20 geschafft, dieses Ding vom Körper wegzuhalten. Das war also eine Zeit, die ich im Leben nicht für möglich gehalten habe. Ich habe dieses Spiel dann zwar verloren, weil er noch 5 Sekunden länger durchgehalten hat, nicht länger. Es hat mir aber gezeigt, dass ich habe das nächste Spiel dann gewonnen und war dann weiter. Mhm. Das war alles gut, aber das war das Wichtigste an dieser ganzen Sendung, diese Erfahrung, weil es mir gezeigt hat, was möglich ist. Und nie im Leben hätte ich es für möglich gehalten, dass ich es so lange schaffen würde. Und das kann man auf ganz viele Bereiche beziehen, dass du Sachen, dass wir alle, oder jeder von euch ist leistungsfähiger, viel, viel leistungsfähiger, als er auch nur ansatzweise glaubt und hat vielleicht auch Talente, von denen er noch gar nichts weiß. Und da kann ich eben nur euch den Mut machen, dass ihr schaut, dass ihr mehrere Talente entwickelt und nicht nur auf eins konzentriert, wo ihr denkt, ja, Liegestütze bin ich super, ne? Aber das führt euch letztendlich nicht weiter. Aber wenn ihr das versucht, möglichst breit zu gestalten und euch klar macht, dass die Grenzen eurer Leistungsfähigkeit weit, weit über dem liegen, als das, was ihr glaubt, das wäre auf jeden Fall mal eine wichtige Message.
Absolut, das hast du so schön gesagt. Man unterschätzt sich oft, ne? Also die Unsicherheit bringt einen dazu, sich selbst zu unterschätzen, sich nicht zu trauen, aber es ist alles ein Mindset. Also aus meiner Sicht, du kannst dir alles in deinem Kopf, das ist halt eben Arbeit, ja, sage ich immer, es ist Arbeit, aber wenn du dein Mindset richtig programmierst, dann schaffst du alles. Ja, und ich habe das, ich kann das wirklich an mir selbst sagen, egal in welchem Bereich, ich habe alles immer nur im Kopf mir genau durchdacht und genau mir überlegt, welche Schritte ich gehe und wie bereite ich mich vor oder wie auch immer. Also gerade bei den Castings, wo ich mitgemacht habe, war ich teilweise für den unbeliebten Job auch oft zuständig, nämlich die Absagen zu erteilen. Wir haben ja dann teilweise den Bewerbern direkt abgesagt. Und da habe ich mir halt auch immer überlegt, wie mache ich das? Ich will ja diesen jungen Menschen irgendwie, die haben sich viel Mühe gegeben, sind hierher gekommen und das ist jetzt die größte Enttäuschung ihres Lebens. Aber wie gestalte ich das, dass sie trotzdem mit einem guten Gefühl rausgehen und uns als Airline gut in Erinnerung behalten und auch wiederkommen? Weil bei manchen konnte ich ja auch wirklich trotzdem die Leidenschaft erkennen. Nur hat es vielleicht bei der einen oder anderen Stelle irgendwie nicht so gereicht. Und das ist ja auch... Das, so eine Absage ist auch manchmal wichtig im Leben, um einem, das ist ja ein Feedback dafür, arbeite noch an dem und dem und den Punkten und komme wieder. Ja, und das.
Richtig.
Und da habe ich mir auch immer wirklich viele Gedanken gemacht, wie trete ich auf? Weil auch ich war natürlich in dieser Rolle sehr unsicher. Ne? Also welche Worte wähle ich? Und gerade so als, du moderierst ja letztendlich vor einer Gruppe und sagst, es tut mir leid, es hat leider heute nicht gereicht. Und auch das ist nicht einfach. Ja, also muss ich jetzt einfach mal sagen. Und natürlich hätte ich in dieser Rolle auch arroganter auftreten können. Es wäre mir wahrscheinlich, also es wäre einfacher zu sagen, ja, es tut mir leid, es hat jetzt nicht geklappt. Ihr wart halt einfach nicht gut genug. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwie am einfachsten, mich dann umzudrehen und zu gehen. Aber das hätte jetzt nicht zu mir, zu meiner Persönlichkeit gepasst, sondern aber ich habe mir dann natürlich auch Gedanken gemacht und das Schöne war, ich habe immer wieder Kollegen dann an Bord getroffen, die sagen, du hast mir zwar eine Absage erteilt, aber du hast gesagt, komm wieder. Und ich hab auf dich gehört und ich bin wiedergekommen. Und jetzt stehen wir hier, schön, dass ich dich sehe. Und wir geben ja immer auch Menschen was mit. Und auch die Menschen, die zu uns kommen, nehmen was mit. Ja, also wir lernen immer wieder voneinander. Und wichtig ist mir einfach nur zu sagen, dass wenn man wirklich hinter dem Job steht, dass man nicht bei einer Absage die Hoffnung verlieren sollte oder nicht an sich glauben sollte oder an sich zweifeln sollte, sondern man muss das als Chance sehen, weiter an sich zu arbeiten und seinen Träumen weiter zu verfolgen. Und auch lustige Geschichten aus dieser Zeit habe ich auch, die würde ich dir auch gerne erzählen.
Ja, klar.
Und da siehst du auch, wie unterschiedlich Menschen Dinge für sich, wahrnehmen. Also konkret ging es um einen Bewerber. Wir hatten ja früher einen anderen Prozess. Da mussten ja die Bewerber ihre Fotos zum Beispiel hochladen und auch Bewerbungen und alles. Und wir hatten um ein Ganzkörperfoto gebeten. Und dieser eine Bewerber hatte das für sich ganz anders interpretiert. Ein Ganzkörperfoto hat er für sich so interpretiert, dass wir sehen wollten, ob er vielleicht irgendwelche Makel am Körper hat und hatte uns Fotos in einer Badehose geschickt. Von vorne, von hinten, seitlich, alles schön in dieser Badehose. Und ich habe ihn am Telefon gehabt und ich musste mich wirklich, wirklich beherrschen, weil ich nicht wusste, was soll ich ihm denn sagen? Und dann habe ich ihn gefragt und gesagt, wie kommen Sie denn auf die Idee, uns solche Bilder zu schicken? Da hat er gesagt, ja, aber Sie haben doch geschrieben Ganzkörperfoto und keine Tattoos. Und deswegen dachte ich, Sie wollen sehen, ob ich im ganzen Körper tätowiert bin. Und
Wahnsinn.
Und ich finde, man muss auch mal nachfragen. Man muss einfach mal den Menschen fragen, wie kam es denn dazu? Und die Antwort da, dann danach ist manchmal einfach auch so, ich sag mal, das sagt dann auch viel über den Bewerber aus. Und ich fand es dann irgendwo süß. Ich habe ihm das absolut nicht übel genommen, sondern ich hab das eher positiv bewertet, auch wenn ich ihn jetzt nicht in Badehose sehen wollte. Aber ich habe gedacht, okay, er hat sich Gedanken gemacht und er dachte, ich mache mich vor euch mal nackig.
Ja, auf jeden Fall. Und es zeigt wieder, dass Kommunikation immer gar nicht so einfach ist. Ja, du weißt ja nicht, also das entscheidet ja immer der Empfänger entscheidet ja, was er versteht.
Aber letztendlich hat man das Thema dann auch gelöst. Aber es war eine Erfahrung, die ich auch so nicht vergessen werde, dass ein Bewerber quasi uns solche Bilder geschickt hat. Also das bitte nicht solche Fotos schicken, solltet ihr euch irgendwo bewerben. Richtig. Bitte immer schön in Anzug oder gepflegtem Äußeren, aber nicht in Badehose oder in irgendwelchen zerrissenen Jeans. Und da komme ich nochmal zu einem Beispiel, was ich auch total schön finde und auch da so wichtig fand, einfach mal zu fragen, warum. Wir hatten einen Bewerber, der kam in Jeans und T-Shirt.
Okay.
Und es war Sommer und ich dachte, wie kann man eigentlich so zu einem Bewerbungsgespräch kommen? Bei jeder anderen Airline hätte man gesagt, Absage. Wenn der so hier erscheint, dann gibt er sich ja überhaupt keine Mühe. Dann kam der und der war total super. Also inhaltlich war das ein ganz, ganz toller Bewerber. Und dann habe ich ihn dann am Ende gefragt, sagen Sie, aber als Sie hierher gekommen sind, Sie haben sich Gedanken gemacht, hier aufzutreten. Haben Sie sich denn nicht überlegt, wie Sie auftreten? Also ich meine, Jeans, die zerrissen ist an der einen oder anderen Stelle, mag ja modisch sein, aber so kommt man ja zu keinem Bewerbungsgespräch. Er sagt, vielen Dank, dass Sie mich das fragen. Ich hätte Ihnen das jetzt nochmal zusätzlich gesagt, aber mein Koffer, ich bin gestern extra aus Berlin angereist, mein Koffer kam nicht mit. Und ich bin genauso gestern eingereist und ich habe bis heute versucht, den Koffer zu finden und der Koffer kam nicht. Und ich habe mir dann überlegt, was machst du? Und ich habe nicht mehr die Zeit gehabt, weil sein Gespräch war irgendwie vormittags um 10 oder so, ich hatte nicht mehr die Zeit, die Möglichkeit, mir was zum Anziehen zu kaufen. Aber ich entschuldige mich hiermit und ich bin hier, weil ich unbedingt diesen Job möchte. Und das hat mich so auch begeistert und ich werde das auch nicht vergessen. Und wir haben den natürlich auch genommen, weil er, wie gesagt, inhaltlich top war. Und auch uns auch wichtig war zu gucken, was bringt er mit. Natürlich ist das äußere Erscheinungsbild wichtig. Also ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, anders zu erscheinen, sollte man das auch. Aber in dem Fall war es ja dann wirklich nicht ihm geschuldet, sondern der ganzen Situation. Und das ist mir auch so positiv im Sinn geblieben. Und
sehr cool. Ja, das ist natürlich eine klasse Geschichte, weil es zeigt ja auch wieder die Flexibilität im Kopf, die er hat, oder sich auch Gedanken zu machen. Ja.
Ja.
Und das war jetzt ja nur keine Ausrede, sondern er hat es ja auch wirklich abgewogen und er ist dann trotzdem hingegangen. Das finde ich viel besser. Er hätte ja auch das absagen können, das Gespräch. Aber das fand ich super, ja.
Ja.
Gute Geschichte.
Ja. Nee, aber ich denke, dass man sich einfach mal wirklich vor so einem Bewerbungsgespräch, natürlich ist man sehr aufgeregt, gerade als junger Mensch, hat man da nochmal ein ganz anderes Standing wie jetzt mit 44. Ich würde heute ganz anders zum Bewerbungsgespräch gehen, aber mit 20 war ich da auch ganz anders. Dass es einfach wichtig ist, dass man an sich glaubt, seine Fähigkeiten gut kennt, sich mit dem Berufsbild auseinandersetzt und sich auch mit der Frage, warum will ich das machen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Man muss auch auf jeden Fall eine gute Portion Lernbereitschaft mitbringen, weil man unfassbar vielseitig sich einbringen muss. Ne? Gerade in dieser Branche oder als Flugbegleiter muss man sich mit ganz vielen Themen auseinandersetzen, die sehr unterschiedlich voneinander sind. Also ich sage jetzt mal Emergency oder Erste Hilfe und Service. Ich meine, das sind sehr gegensätzlich und deswegen muss man einfach diese Vielseitigkeit und Lernbereitschaft mitbringen. Man muss aber auch, und das sage ich immer wieder, ganz, ganz wichtig, Kritikfähigkeit mitbringen, weil ohne Kritik wird man sich niemals weiterentwickeln, also ohne Kritikfähigkeit. Richtig. Man muss einfach auch Kritik positiv annehmen, als Geschenk annehmen und sagen, okay, vielen Dank, ich gehe in mich und ändere vielleicht hier und da oder lerne was dazu. Das ist halt auf jeden Fall wichtig, das mitzubringen.
Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man da merkt, dass man ja nicht quasi die allgemeine oder die Mastermeinung grundsätzlich hat. Selbst wenn man eine andere Meinung hat als jemand anders, dann ist es wichtig, sich auszutauschen, aber auch in der Lage zu sein, eben, wenn jemand zu einem sagt, pass mal auf, das und das oder so und so, das gefällt mir so nicht oder da müssen wir uns mal drüber unterhalten, dass man auch erstmal dem anderen zuhört und auch das annimmt als solches.
Ganz genau, ja. Ja, aber es ist halt, ich weiß ja, wie, also ich, wenn ich jetzt an die ganzen Castings denke, wie viele Leute da saßen, da siehst du einfach, wie viele diesen Job gerne ausüben möchten. Ich kann es auch wirklich verstehen und ich konnte die Fliegerei auch nie aufgeben. Es ist einfach ein sehr, sehr besonderer Beruf und egal, wie schwierig das auch ist und wie viele Herausforderungen das jetzt auch mit sich bringt, gerade in der Corona-Zeit, kann ich mir eigentlich keinen anderen Job vorstellen. Wie ist es bei dir?
Genau das Gleiche. Also, wie gesagt, Fußballprofi beim HSV wäre mal der Traum gewesen. Aber ich bin froh, dass ich das hier gemacht habe und würde nie wieder was anderes machen wollen. Das ist vollkommen klar. Ja. Also das, gar keine Frage. Was ich noch ganz wichtig finde, egal ob ich jetzt mich als Pilot bewerbe oder auch als Flugbegleiter, kann ich immer nur den Rat geben, authentisch zu sein.
Ja.
Das klingt immer so pathetisch und klingt immer so oberschlau, ist aber ganz wichtig, weil nur wenn man sich selber so sich bewusst ist, wo sind meine Stärken, meine Schwächen, dann kann man auch versuchen, authentisch zu sein. Und wenn man das nicht ist, wenn man meint, man müsste etwas vorgeben, weil man meint, dass die einen dann eher nehmen, dann geht das in der Regel nach hinten los, weil derjenige, der einen dann einstellen will, der denkt ja, irgendwas ist mit dem komisch. Und das würde ja jedem genauso gehen. Ne? Also der sich bewirbt, soll sich mal in die Rolle des Recruiters, wie bei dir, hineinversetzen. Jetzt kommt da jemand, der spielt dir irgendwas vor. Dann bist du skeptisch und wirst ihn in der Regel nicht einstellen, weil du denkst, okay, ich weiß ja gar nicht, wer er ist. Er gibt hier immer die ganze Zeit vor, irgendwas zu sein. Ich merke aber, dass das nicht echt ist. Es ist genau das Gleiche, als wenn man auf Partnersuche wäre und man würde jemanden kennenlernen in der Bar und hat das Gefühl, ja, okay, es ist eigentlich alles so optisch und so okay, aber irgendwas stimmt hier überhaupt nicht, weil diejenige spielt einem irgendwas vor, da würde das auch nicht funktionieren.
Ja, das ist so. Also authentisch zu sein und auch ehrlich zu sein. Also auch mal, ich werde das nie vergessen bei meinem Bewerbungsgespräch. Ich werde jetzt nicht sagen, wann, wo, wie. Aber war mein Gegenüber, der mich interviewt hat, der hatte einen, das ist wirklich so, der hatte einen Riss in der Hose hinten. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, wie das war. Und ich hab nur gedacht, okay, es kann jetzt nur, jetzt lach nicht.
Doch, ich stelle mir die Situation gerade vor.
Das war aber wirklich so. Und ich habe überlegt, was machst du jetzt? Und ich dachte, okay, entweder wird er meine Ehrlichkeit schätzen oder er wird mich dafür hassen. Ja. Aber egal wie, ich will mir selbst treu sein und ich will authentisch sein. Und ich würde in jeder normalen Situation das auch so machen. Und dann habe ich ihn angesprochen und gesagt, darf ich Ihnen etwas sagen? Ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber mir ist was aufgefallen und ich finde es wichtig, Ihnen das zu sagen, weil ich würde es auch schätzen, wenn man es mir sagt. Und da guckt er mich total verdutzt an. Da hat mich die ganze Zeit grimmig angeguckt und ich dachte, oh Gott, der mag mich überhaupt gar nicht. Ne? Dann guckt er mich an und plötzlich veränderte sich dieser Blick, als ich dann sagte, Sie haben einen ziemlich großen Riss in der Hose hinten. Und dann zuckte ich, und das ist ja, ich meine, als Flugbegleiter hast du ja immer alles dabei, dann zuckte ich so ein kleines Nähset, was ich aus den Hotels immer mitnehme.
Ja.
Und habe gesagt, ich habe was dabei. Und habe es ihm mitgegeben. Und dann habe ich ihm noch gesagt, und jetzt schneiden Sie das bitte jetzt einfach aus, diese Szene schneiden Sie einfach mal aus meinem Bewerbungsprozess raus. Und vielen Dank. Und er hat mir nicht einen Ton gesagt, ne? Aber ich habe es genau so rübergebracht. Und ich dachte, okay, entweder oder.
Ja.
Und dann ist er erstmal weg gewesen. Und ich glaube, eine halbe Stunde haben wir eine Pause gemacht. Und dann kam er wieder und tatsächlich war die Hose genäht. Und er war weiterhin grimmig zu mir. Weiterhin hat er mich sehr verunsichert. Aber er hat sich dann dafür bedankt, für diese Ehrlichkeit. Ich meine, die Ehrlichkeit muss man jetzt nicht nur auf sowas beziehen, sondern man kann ja auch ehrlich sein und sagen, ich bin heute extrem aufgeregt oder mein Koffer kam nicht mit. Oder
genau.
Ne, also auch Fehler zugeben und sagen, ja, ich habe das falsch interpretiert. Ja, wo liegt das Problem? Ja. Wir sind ja alle nur Menschen. Und es ist nicht schlimm zu sagen, es tut mir leid, ich habe hier irgendwie was falsch verstanden. Ja, oder
genau.
Ja, Und genau, aber was bei einer Sache kann man absolut nicht tricksen. Man kann auch sich nicht entschuldigen. Und das sind nämlich Englischkenntnisse, schlechte Englischkenntnisse. Ja, das kann man einfach nicht gut machen. und auswendig gelernte Sätze kann man auch nicht mitbringen, nein, weil das fällt auf. Deswegen, gute Englischkenntnisse sollten auf jeden Fall immer in der Tasche sein bei einem Bewerbungsgespräch als Flugbegleiter.
Definitiv, definitiv. Wenn da jetzt jemand denkt, oh weia, this is aber really difficult for me, dann hätte ich einen Tipp. Und zwar, ich war mal in Südfrankreich in so einem kleinen Restaurant essen und saß da so, das war alles ganz nett. Und die Kellnerin sprach natürlich Französisch und ich habe dann versucht, mit meinen 5 Brocken Französisch irgendwas zu bestellen. Und ja, das klappte dann so mehr oder weniger. Und die war so, keine Ahnung, 19. Die sprach halt natürlich Französisch. So, jetzt ging die an den Nebentisch und sprach mit denen perfektes Englisch, mit so einem amerikanischen Akzent. Und dann dachte ich, wow, ja gut, Englisch geht ja mit ihr auch. Und dann ging sie wieder an den Tisch weiter und sprach perfektes Französisch mit offensichtlich Einheimischen. Da habe ich gedacht, das ist jetzt aber komisch, weil in der Regel in Frankreich ist, wenn Englisch, das dann auch sehr stark vom Akzent gefärbt. War überhaupt nicht so. Dachte ich mir, okay, ist wahrscheinlich eine Austauschschülerin oder irgendwas. Naja, sie kam dann irgendwann wieder an den Tisch und dann fragte ich sie, ob sie aus den USA käme oder irgendwas, ihr Englisch wäre. Nee, sie käme hier aus der Gegend. Aha. Ob sie denn mal als Austauschschülerin in den USA wäre. Nee, sie war noch nie in den USA. Ich sage, das gibt's ja nicht. Aber sie spricht ja so ein tolles Englisch. Wie das denn käme? Und dann sagte sie, ja, sie sagt nur ein Wort. Netflix. Und das fand ich so beeindruckend. Seitdem empfehle ich immer jedem, der Kinder hat, zeigt euren Kindern ruhig Filme, die Bedingung, mindestens mal in Englisch und mit deutschen Untertiteln. Und das ist unglaublich, was das bringt. Total. Und wie das sozusagen das Englisch verbessert. Also wenn jemand da, es ist am Anfang eine kleine Überwindung, weil es ja, man muss sich mehr konzentrieren. Aber es macht nichts und man kommt sehr, sehr schnell rein. Ja. Und wenn ich an meine Zeit in der Flugschule in Amerika denke, haben wir im Prinzip nichts anderes gemacht. Damals gab es ja alles sowas nicht. Aber wir haben halt amerikanisches Fernsehen geschaut und haben dann da, weiß ich nicht, Friends oder eine schrecklich nette Familie auf Englisch geschaut. Mhm. Und das waren jetzt ja keine wahnsinnig komplizierten Kommentare bzw. Diskussionen oder Konversationen. Insofern hast du da dein Englisch dann einfach nur geübt. Und mit dem Fluglehrer mussten wir Englisch sprechen. Das heißt, der erste Schritt, Netflix. Und ich wette, jeder, der jetzt sagt, okay, das mache ich und jede Woche 1, 2, 3, 4 Filme auf Englisch schaut, also geht ja auch über Amazon oder 1000 andere Anbieter, der wird innerhalb von kürzester Zeit sein Englisch dramatisch verbessern.
Absolut, absolut. Das ist auch immer mein Tipp gewesen für Bewerber. Ich habe immer gesagt, liest ein englisches Buch oder schaut euch englische Filme an. Oder am besten ist es natürlich, vielleicht einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren. Aber das ist schon richtig. Also mir geht es nicht anders. Du weißt, dass ich die eine oder andere Sprache spreche, aber ja.
Ja, man muss es andersrum formulieren, ja. Es mag auf der Welt noch so die eine oder andere Nebensprache oder vielleicht diese verborgene Dialekt in irgendeinem Urwald geben, den du noch nicht sprichst. Ne? Ansonsten, so würde ich es jetzt formulieren.
Klaus. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass wenn man eine Sprache ja nicht spricht, ganz schnell verlernt. Also so geht es mir zumindest. Ja. Und das ist auch mit meiner Muttersprache so, dass ich manchmal, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt so lange mit niemandem irgendwie Aseri gesprochen, dann kommen meine Eltern wieder nach einem halben Jahr und dann fange ich an, mit denen zu sprechen, dann muss ich immer etwas länger nachdenken. Und so geht es mir auch mit anderen Sprachen. Und ich habe dann für mich festgestellt, ich meine, mittlerweile hast du ja auf Netflix auch Filme auf Japanisch oder auf Türkisch oder wie auch immer mit Untertitel. Und ich gucke mir das immer in Original. Und mein Türkisch hat sich plötzlich, also ich habe alleine ganz, ganz viele Vokabeln wieder quasi da rausgepickt und mir übersetzt und gemerkt. Und also mein Türkisch ist dadurch nochmal fließender geworden.
Ja.
Was ich zwar konnte, aber so in der Sprache einfach so ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Aber auch das Gleiche mit Japanisch. Ich gucke mir da jetzt auch teilweise Filme an auf Japanisch. Und das, was ich nicht verstehe, schreibe ich mir auf und google und mache und komme da so ein bisschen wieder rein. Und mit dem Englischen ist es so, mein Sohn, der kann jetzt fast, also ich kann sagen, der kann fließend Englisch. Eben auch nur, weil ich ihn, wenn ich sage, okay, wenn du YouTube anguckst, okay, aber dann auf Englisch. Und er hat jetzt seit einigen Jahren, wenn er sich irgendwie, ist völlig egal, was er da jetzt anguckt, also ob das jetzt irgendwie Tom und Jerry ist oder, naja, Tom und Jerry hat jetzt keinen Text, aber was gibt's denn da so? Peppa Pig oder Masha and the Bear und was weiß ich. Das hat er alles immer auf Englisch angeguckt. Und der spricht heute super Englisch. Ja. Und in Skandinavien, also meine ganze Familie, die ja in Skandinavien lebt, die Kinder konnten schon wirklich im kleinsten Alter schon super Englisch, weil dort es nämlich so ist, das wird nicht übersetzt, sondern es ist immer mit Untertitel. Und deswegen sprechen Skandinavier alle so gut Englisch.
Ja, natürlich. Du gehst in Skandinavien in den Supermarkt und möchtest eine Packung Kaugummi kaufen.
Ja.
Und frage, geh doch mal bitte in Deutschland, in den Rewe deines Vertrauens oder Edeka, und versuch mal einen Einkauf auf Englisch zu machen. Das wird ein ziemlich lustiges Unterfangen.
Ich habe Kopfkino.
Jeder kann das ja mal probieren. Der könnte ja mal so ein paar Filme schicken, posten, wie auch immer, verlinkt uns. Wäre ich mal gespannt, wenn ihr 500 Gramm Rinderschulter am Fleischertresen in Englisch und danach noch 60 Gramm Parmesan und 30 Gramm Pecorino am Käsetresen bestellt, weil ihr vielleicht einen Gulasch oder eine Spaghetti Carbonara machen wollt. Macht das doch mal.
Ja,
doch mal
wobei, man, also das kann man fast heute nicht mehr sagen. Es gibt teilweise viele junge Leute oder auch, ne, also die Zeiten haben sich geändert und ich glaube auch, dass viele jetzt auch die Möglichkeit hatten, irgendwie im Ausland zu leben, zu studieren, wie auch immer. Das gab es früher eher weniger, ne? Aber die heutige Jugend, ich meine, guckst du dir an, die sind alle irgendwie Work and Travel in Australien oder wie auch immer. Wenn ich an unsere Bewerber denke, habe ich immer das Gefühl gehabt, die waren alle zeitgleich in Australien. Work and Travel.
Ja, klar. Ja. Ich meine, das sollte jetzt auch nicht despektierlich gegenüber Verkäufern klingen, Gottes
Willen. Nein.
Es sollte eigentlich nur zeigen, dass jeder mal
absolut
viel mehr. Und weißt du, ne, in Skandinavien klappt das halt wunderbar, weil sie gezwungen werden und jeder in Deutschland hätte ja das gleiche Potenzial, genauso gut Englisch zu sprechen. Das ist ja völlig.
Wir brauchen ja gar nicht irgendwie in den Verkauf zu gehen. Schauen wir unsere Politiker an oder auch irgendwelche Fernsehstars, die weltbereist sind und eigentlich, und wenn du dann hörst, wie sie Interviews auf Englisch geben, dann denkst du dir, oh mein Gott, wie konnte so jemand Politiker werden? Und das sind ja eigentlich, ich sag mal, belesene und studierte Leute und Akademiker teilweise, die überhaupt kein Englisch, also ist für mich wirklich manchmal ein Rätsel, warum das in Deutschland so ein Phänomen ist, dass eben gerade Menschen, von denen man es erwartet, einfach überhaupt kein Englisch sprechen oder katastrophal Englisch sprechen.
Ja, das ist tatsächlich für mich auch rätselhaft. Also, aber gut.
Ja.
Es müssen ja auch ein paar Rätsel bleiben, die man vielleicht nicht versteht. Ja. Vielleicht auch da, wenn jemand da eine Lösung weiß.
Naja. Ja. Noch ein kleiner Tipp für die Bewerbung. Mhm. Es ist ja oft immer so, dass man sich damit beschäftigt, was ziehe ich an? Und ich sage immer, es soll ein gepflegtes Äußeres sein. Aber viel wichtiger ist, dass man sich in dem, was man anhat, wohlfühlt. Und auch da fällt mir eine Geschichte ein, da hatte ich eine junge Frau, also ganz arg süß, die war einfach toll und brachte auch ganz, ganz viel mit. Ihre Serviceorientierung war top, also ihr Teamgedanke und alles, was sie so mehr, aber sie konnte in diesen hohen Schuhen überhaupt nicht laufen und ist die ganze Zeit immer so abgeknickt, weil sie überhaupt nicht da drin laufen konnte und dadurch wirkte sie nochmal unsicher. Und das ganze Auftreten war dadurch nochmal, ich sag mal, benachteiligt, ne? Weil die fühlte sich in ihrem Outfit nicht wohl, die fühlte sich in den Schuhen nicht wohl, die konnte da drin überhaupt nicht laufen. Und da kann ich wirklich nur den Tipp geben, kommt bitte so, wie ihr euch wohlfühlt. Natürlich nicht in Flipflops und Jeans und so, wie ihr jetzt irgendwie hier in den Edeka laufen würdet, aber schaut, dass ihr euch einfach wohlfühlt in dem, was ihr anhabt, ja? Und sicher auftreten könnt. Das kann ich absolut einfach nur so mal an der Stelle mitgeben. Und ich wünsche allen, die sich dann bewerben, egal bei welcher Airline, wirklich viel Glück und viel Erfolg, dass sie ihren Traumjob quasi verwirklichen können.
Genau, also das geht von mir ganz genauso. Und würde mich halt sehr freuen, den einen oder anderen, der das jetzt hört, die ein oder andere dann bald bei uns an Bord begrüßen zu können, dass wir dann zusammen mal durch die Gegend fliegen.
Ja, bei mir müssen sie ja alle putzen, das weißt du ja.
Ja, das müssen sie bei mir nicht. Insofern, da, das sei denn natürlich, wir fliegen zusammen. Ne? Dann,
bei
kommen sie
mir
doch nicht
muss erstmal geschrubbt werden.
Ja, das habe ich schon so. Also, wir sind noch nicht zusammen geflogen, aber das wäre dann wahrscheinlich, würde auf mich am Ende des Tages wahrscheinlich auch drauf zukommen.
Aber auch das war ja so eine lustige Aktion, dass eigentlich wissen ganz viele nicht, warum das Putzen so mit mir so in Verbindung gebracht wird. Aber wir haben ja eine Spendenaktion damals im Oktober, November 2020 gestartet, wo wir für jedes Video, was wir zugeschickt haben, wo Kollegen oder auch Fußgänger ihren Arbeitsplatz geputzt haben, haben wir 5 Euro gespendet. Zusammen mit, ich glaube, 2 oder 3 anderen. Und ich habe ja gedacht, naja, da werden jetzt 5, 6 Videos kommen. Ey, am Ende hatten wir über 60 Videos und wir sind richtig arm geworden.
aber sehr geil. Ja, genau, sehr coole Aktion. Genau.
Und da haben ja Leute ihren Arbeitsplatz geputzt von, weiß ich nicht, Krankenwagenfahrer bis, was war das, Agentur für Arbeit und dann Personalvertretungen von Teurowings in Düsseldorf und Kollegen an Bord, Gäste an Bord, also wirklich Cockpit. Da haben ja wirklich so viele mitgemacht. Ja. Das war auch witzig und deswegen kriege ich immer noch Putzvideos. Das finde ich so lustig, weil das immer noch, ich kriege das nicht weg. Ne? Es klebt an mir.
Ja, macht doch nichts. So cool. Ich finde das super.
Ja, gut. Klaus, ich hoffe, dass wir, dass wir vielen hiermit irgendwie eine Hilfe sein konnten für ihre Bewerbung. Und danke auch nochmal für deinen Input. Finde ich immer super interessant, weil deine Perspektive ist ja nochmal eine ganz andere als meine. Ich finde, das ergänzt sich gut.
Wollte ich gerade sagen, den Dank kann ich ja genauso zurückgeben, weil deine Perspektive ist ja mindestens genauso wertvoll. Und das ist halt eben die Perspektive hinter dieser Cockpit-Tür, um dieses Bild mal wieder aufzugreifen und davor. Und es ist ja wichtig, dass wir da im Austausch bleiben, weil wir am Ende zusammen das rocken und zusammen ja dieses Flugzeug fliegen und das
absolut
nur zusammen geht. Ne?
Ganz
und,
genau.
Da hilft es nicht, wenn ich einen ganz tollen Blick aus meinem Cockpitfenster habe und das in der Kabine nicht funktioniert und umgekehrt. Das ist genauso. Ne?
Absolut, absolut. Ja, schön. Dann würde ich sagen, machen wir hier einfach Schluss.
Ja, wir haben also jetzt auch schon fast eine Stunde. Ich halte es für wahrscheinlich, dass noch mehr kommen, aber wie hat's der rosarote Panther immer gesagt, heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage.
Ja, wir kommen auf jeden Fall wieder. Ich habe hier gerade von Thilo ein Thema vorgeschlagen bekommen, finde ich auch witzig, und zwar Fliegen mit Angehörigen.
Ja.
Da könnte ich mir vorstellen, dass das viele tolle Geschichten mit sich bringt. Das müssen wir nochmal in der Community posten. Vielleicht schreibt uns der eine oder andere von seiner Erfahrung. Und das können wir dann in der nächsten Folge dann erzählen.
Das ist eine gute Idee.
Ja.
Das ist eine gute Idee.
Schön. Gut,
alles
Klaus.
Klar, das war jetzt die erste Folge im neuen Jahr. Insofern gehen wir mal mit frohem Mut dran. Gucken mal, was die ganzen guten Vorsätze, also meine Vorsätze so machen. Bisher läuft's gut, aber das haben wir auch weiterhin im Auge. Also ich auf jeden Fall, und guck mal, was das neue Jahr sonst noch so bringt.
Ja, ich hoffe auch, dass alle ich hoffe auch, dass jeder das neue Jahr erfolgreich begonnen hat und positiv nach vorne blickt, egal was er jetzt macht und egal als was er arbeitet, aber gesund und munter ins neue Jahr gestartet ist.
Genau.
Ja.
In diesem Sinne wünsche ich euch allen, was immer ihr macht, ein klasse neues Jahr und always happy landings.
Ja, always happy landings. Ciao.
Ciao.
Liebe Gäste, wir sind soeben gelandet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.